Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Geschichte der Abderiten von Christoph Martin Wieland. Zweiter Teil, fünftes Buch, Der Schlüssel zur Abderitengeschichte. Der Schlüssel zur Abderitengeschichte. Als Homers Gedichte unter den Griechen bekannt worden waren, hatte das Volk, das in vielen Dingen mit seinem schlichten Menschenverstand richtiger zu sehen pflegt als die Herren mit bewaffneten Augen, gerade Verstand genug, um zu sehen, dass in diesen großen heroischen Fabeln, ungeachtet des wunderbaren, abenteuerlichen und unglaublichen, womit sie so reichlich durchwebt sind, dass eine Amme Märchen genug, um ihr Kind in Schlaf zu singen, daraus machen könnte, mehr Weisheit und Unterricht fürs praktische Leben liege, als in einem milesischen Ammenmärchen. Und wir sehen aus Horazens Brief an Lollius und aus dem Gebrauch, welchen Plutarch von Homers Gedichten machte und zu machen lehrte, dass noch viele Jahrhunderte nach Homer die verständigsten Weltleute unter Griechen und Römern der Meinung waren, dass man was recht und nützlich, was unrecht und schädlich sei. Und wie viel ein Mann durch Tugend und Weisheit vermöge, so gut und noch besser aus Homers Fabeln lernen könne, als aus den subtilsten oder beredetsten stoischen Sitten lernen könnte. Man überließ es alten Kindsköpfen, denn die Jugend belehrte man eines Besseren, an dem bloßen materiellen Teil der Dichtung kleben zu bleiben. Verständige Leute fühlten und erkannten den Geist, der in diesem Leibe atmete, und ließen sich's nicht einfallen, scheiden zu wollen, was die Muse untrennbar zusammengefügt hatte und das Wahre unter der Hülle des Wunderbaren und das Nützliche durch eine Mischungskunst, die nicht allen geoffenbart ist, vereinbart mit dem Schönen und Angenehmen. Wie es bei allen menschlichen Dingen geht, so ging es auch hier. Nicht zufrieden, in Homers Gedichten warnende oder aufmunternde Beispiele, einen lehrreichen Spiegel des menschlichen Lesens in seinen mancherlei Ständen, Verhältnissen und Szenen zu finden, wollten die Gelehrten späterer Zeiten noch tiefer eindringen, noch mehr sehen als ihre Vorfahren, und so entdeckte man, denn was entdeckt man nicht, wenn man sich's einmal in den Kopf gesetzt hat, etwas zu entdecken, in dem, was nur Beispiel war, Allegorie also, in allem, sogar in den bloßen Maschinen und Dekorationen des poetischen Schauplatzes, einen mystischen Sinn und zuletzt in jeder Person, jeder Begebenheit, jedem Gemälde, jeder Farbe, Gott weiß, was für Geheimnisse von hermetischer und orphischer und magischer Philosophie, an die der gute Dichter in der Unschuld seines Herzens gewiss so wenig gedacht hatte als Virgil, dass man 12 Jahrhunderte nach seinem Tode mit seinen Versen die bösen Geister beschwören würde. Immittelst wurde es unvermerkt zu einem wesentlichen Requisit eines epischen Gedichts. Wie man die größeren und heroischen poetischen Fabeln zu nennen pflegte, dass es außer der natürlichen Sinn und der Moral, die es beim ersten Anblick darbot, noch einen anderen, geheimen und allegorischen haben müsse. Wenigstens gewann diese Grille in den Italienern und Spaniern die Oberhand, und es ist mehr als lächerlich zu sehen, was für eine undankbare Mühe sich die Ausleger und wohl auch die Dichter selbst geben, um aus einem Amadis und Orlando, aus Tricins befreitem Italien oder Camions Lusiada, ja sogar aus dem Adone des Marino alle Arten von metaphysischer, politischer, moralischer, physikalischer und theologischer Allegorien herauszuspinnen. Da es nun nicht die Sache der Leser war, in dieses Geheimnis aus eigener Kraft einzudringen, so musste man ihnen, wenn sie so herrlicher Schätze nicht verlustig gehen sollten, notwendig einen Schlüssel dazu geben. Und dieser Schlüssel war eben die Exposition des allegorischen oder mystischen Sinnes, wiewohl der Dichter gewöhnlicherweise erst wenn er mit dem ganzen Werk fertig war, daran dachte, was vor versteckte Ähnlichkeiten und Beziehungen sich etwa aus seinen Dichtungen herausholen lassen könnten. Was bei vielen Dichtern bloße Gefälligkeit gegen eine herrschende Mode war, über welche sie sich nicht hinwegzusetzen wagten, wurde für andere wirklicher Zweck und Hauptwerk. Der berühmte Zodiacus Vitae des sogenannten Palingenius, die Agenis des Barclay, die Feenkönigin des Spencer, die neue Atlantis der Dame Manley, die malabarische Prinzessin, das Märchen von der Tonne, die Geschichte von Johann Bull und eine Menge anderer Werke dieser Art, woran besonders das 16. und 17. Jahrhundert fruchtbar gewesen ist, waren ihrer Natur und Absicht nach allegorisch und konnten also ohne Schlüssel nicht verstanden werden, wiewohl einige derselben, zum Beispiel Spencers Feenkönigin und die allegorischen Satyren des Dee Swift so beschaffen sind, dass eine jede verständige und der Sachen kundige Person den Schlüssel dazu ohne fremde Beihilfe in ihrem eigenen Kopfe finden kann. Diese kurze Deduktion wird mehr als hinlänglich sein, um denen, die noch nie daran gedacht haben, begreiflich zu machen, wie es zugegangen sei, dass sich unvermerkt eine Art von gemeinem Vorurteil und wahrscheinlicher Meinung in den meisten Köpfen festgesetzt hat, als ob ein jedes Buch, das einem satirischen Roman ähnlich sieht, mit einem versteckten Sinn begabt sei und also einen Schlüssel benötigt habe. Daher hat auch der Herausgeber der gegenwärtigen Geschichte, wie er gewahr wurde, dass die meisten unter der großen Menge von Lesern, welche sein Werk zu finden die Ehre gehabt hat, sich fest überzeugt hielten, dass noch etwas mehr dahinter stecken müsse, als was die Worte beim ersten Anblick zu besagen scheinen, und also einen Schlüssel zu der Abderitengeschichte als ein unentbehrliches Bedürfnis zu vollkommenem Verständnis eines so interessanten Buches zu erhalten wünschten, sich dieses ihm häufig zu Ohren kommende Verlangen seiner werten Leser keineswegs befremden lassen, sondern er hat es im Gegenteil für eine Aufmerksamkeit, die er ihnen schuldig ist, gehalten, bei gegenwärtiger, neuer und vollständiger Originalausgabe. Demselben, so viel an ihm ist, ein Genüge zu tun und ihnen als einen Schlüssel oder statt des verlangten Schlüssels, welches im Grunde auf eins hinausläuft, alles mitzuteilen, was zu gründlicher Verständnis und nützlichem Gebrauch dieses zum Vergnügen aller Klugen und zur Lehre und Züchtigung aller Narren geschriebenen Werkes dienlich sein kann. Zu diesem Ende findet er nötig, ihnen vor allen Dingen die Geschichte der Entstehung desselben unverfälscht und mit den eigenen Worten des Verfassers, eines zwar wenig bekannten, aber seit dem Jahr 1753 sehr stark gelesenen Schriftstellers mitzuteilen. Es war, so lautet sein Bericht, es war ein schöner Herbstabend am Jahr 1700 so und so. Ich befand mich allein in dem oberen Stockwerk meiner Wohnung und sah, denn ich schäme mich nicht zu bekennen, wenn mir etwas Menschliches begegnete, vor langer Weile zum Fenster hinaus. Denn schon seit vielen Wochen hatte mich mein Genius gänzlich verlassen. Ich konnte weder denken noch lesen. Alles Feuer meines Geistes schien erloschen, alle meine Laune gleich einem flüchtigen Salze verduftet. Ich war dumm. Aber ach, ohne an den Seligkeiten der Dummheit teilzuhaben, ohne einen einzigen Gran von dieser stolzen Zufriedenheit mit sich selbst, dieser unerschütterlichen Überzeugung, welche gewisse Leute versichert, dass alles, was sie denken, sagen, träumen und im Schlaf reden, wahr, witzig, weise und in Marmor gegraben zu werden würdig sei, einer Überzeugung, die den echten Sohn der großen Göttin wie ein Muttermal kennbar und zum glücklichsten aller Menschen macht. Kurz, ich fühlte meinen Zustand und er lag schwer auf mir. Ich schüttelte mich vergebens und es war, wie gesagt, so weit mit mir gekommen, dass ich durch ein ziemlich unbequemes kleines Fenster in die Welt hinausguckte, ohne zu wissen, was ich sah oder etwas zu sehen, das des Wissens wert gewesen wäre. Und auf einmal war mir, als hörte ich eine Stimme. Ob es Wahrheit oder Täuschung war, will ich nicht entscheiden, die mir zurief, setz dich und schreib die Geschichte der Abderiten. Ja, und plötzlich ward es Licht in meinem Kopfe. Ja, ja, dachte ich, die Abderiten. Was kann natürlicher sein? Die Geschichte der Abderiten will ich schreiben. Wie war es doch möglich, dass mir ein so natürlicher Einfall nicht schon längst gekommen ist? Und also setzte ich mich hin und schrieb und schlug nach und kompilierte und ordnete zusammen und schrieb wieder. Und es war eine Lust zu sehen, wie mir das Werk von den Händen ging. Indem ich nun so im besten Schreiben war, fährt unser Verfasser in seiner treuherzigen Beichte fort, kam mir in einem Anstoß von Capriccio oder Laune oder, wie man es sonst nennen will, der Einfall meiner Fantasie, den Zügel schießen zu lassen und die Sache so weit zu treiben, als sie gehen könnte. Es betrifft ja nur die Abderiten, dachte ich, und an den Abderiten kann man sich nicht versündigen, sie sind ja doch am Ende weiter nichts als ein Pack voller Narren. Die Albernheiten, die ihnen die Geschichte zur Last legt, sind groß genug, um das Ungereimteste, was du ihnen andichten kannst, zu rechtfertigen. Ich gestehe es also unverhohlen, und wenn's Unrecht war, so verzeih's mir der Himmel. Ich strengte alle Stränge meiner Erfindungskraft bis zum Reißen an, um die Abderiten so närrisch zu denken, reden und betragen zu lassen, als es nur möglich wäre. Es ist ja schon über 2000 Jahre, dass sie allesamt tot und begraben sind, sagte ich zu mir selbst. Es kann weder ihnen noch ihrer Nachkommenschaft schaden, denn auch von dieser ist schon lange kein Gebein mehr übrig. Zu diesem allem kam noch eine andere Vorstellung, die mich durch einen gewissen Schein von Gutherzigkeit einnahm. Je närrischer ich sie mache, dachte ich, je weniger habe ich zu besorgen, dass man die Abderiten für eine Satyre hält und die Anwendung davon auf Leute machen wird, die ich doch wohl gar nicht gemeint haben kann, da mir ihr Dasein nicht einmal bekannt ist. Aber ich irrte mich sehr, indem ich so schloss. Der Erfolg bewies, dass ich unschuldigerweise Abbildungen gemacht hatte, da ich nur Fantasie zu malen glaubte. Ja, man muss gestehen, dies war wohl einer der schlimmsten Streiche, die einem Autor begegnen können, der keine List in seinem Herzen hat und ohne irgendeine Seele ärgern oder betrüben zu wollen, bloß sich selbst und seinem Nebenmenschen die Langeweile zu vertreiben sucht. Gleichwohl war dies, was dem Verfasser der Abderiten schon mit den ersten Kapiteln seines Werkleins begegnete. Es ist vielleicht keine Stadt in Deutschland, und soweit die natürlichen Grenzen der deutschen Sprache gehen, welches im Vorbeigehen gesagt eine größere Strecke Landes ist, als irgendeine andere europäische Sprache inne zu haben, sich rühmen kann, wo die Abderiten nicht Leser gefunden haben sollten. Und wo man sie las, da wollte man die Originale zu den darin vorkommenden Bildern gesehen haben. In 1000 Orten, sagt der Verfasser, wo ich weder selbst jemals gewesen bin, noch die mindeste Bekanntschaft habe, wunderte man sich, woher ich die Abderiten, Abderitinnen und Abderitismen dieser Orte und Enden so genau kenne. Und man glaubte, ich müsste schlechterdings einen geheimen Briefwechsel oder einen kleinen Kabinettsteufel haben, der mir Anekdoten zutrüge, die ich mit rechten Dingen nicht hätte erfahren können. Nun wusste ich, fuhr er fort, nichts gewisser, als dass ich weder diesen noch jenen hatte. Folglich war klar wie Taglicht, dass das alte Völklein der Abderiten nicht so ausgestorben war, als ich mir eingebildet hatte. Diese Entdeckung veranlasste den Autor, Nachforschungen anzustellen, die er für unnötig gehalten hatte, solange er bei der Verfassung seines Werkes mehr seine eigene Fantasie und Laune als Geschichte und Urkunden zu Rate gezogen hatte. Er durchstöberte manche große und kleine Bücher ohne sonderlichen Erfolg, bis er endlich in der 6. Dekade des berühmten Hafens Lafkenbergius anno PM 864 folgende Stelle fand, die ihm einigen Aufschluss über diese unerwarteten Ergebnisse zu geben schien. Dort steht: Die gute Stadt Abdera in Thrakien, sagt Lavenbergius am angeführten Orte, ehemals eine große, volkreiche, blühende Handelsstadt des thrakischen Athen, die Vaterstadt eines Protagoras und Demokritus, das Paradies der Narren und der Frösche, diese gute, schöne Stadt Abdera ist nicht mehr. Vergebens suchen wir sie in den Landkarten und Beschreibungen des heutigen Thrakiens. Sogar der Ort, wo sie ehemals gestanden ist, unbekannt und kann wenigstens nur durch Mutmaßungen angegeben werden. Aber nicht so die Abderiten. Diese leben und weben noch immer fort, wiewohl ihr ursprünglicher Wohnsitz längst von der Erde verschwunden ist. Sie sind ein unzerstörbares, unsterbliches Völkchen. Ohne irgendwo einen festen Sitz zu haben, findet man sie allenthalben. Und wiewohl sie unter allen anderen Völkern zerstreut leben, haben sie sich doch bis auf diesen Tag rein und unvermischt erhalten und bleiben ihrer alten abderitischen Art und Weise so getreu, dass man einen Abderiten, wo man ihn auch trifft, nur einen Augenblick zu sehen braucht, um ebenso gewiss zu sehen und zu hören, dass er ein Abderit ist, als man es zu Frankfurt und Leipzig, Konstantinopel und Aleppo einem Juden anmerkt, dass er ein Jude ist. Das Sonderbarste aber und ein Umstand, worin sie sich von den Israeliten, Beduinen, Armeniern und allen anderen unvermischten Völkern wesentlich unterscheiden, ist dieses, dass sie sich ohne mindeste Gefahr ihrer Abderitheit mit allen übrigen Erdbewohnern vermischen und, ungeachtet sie allenthalben die Sprache des Landes, wo sie wohnen, reden, Staatsverfassung, Religion und Gebräuche mit den Nicht-Abderiten gemein haben, auch essen und trinken, handeln und wandeln, sich kleiden und putzen, sich frisieren und parfümieren, purgieren und klüsterisieren lassen, kurz alles, was zur Notdurft des menschlichen Lebens gehört, ungefähr ebenso machen wie andere Leute. Dass sie, sage ich, nichtsdestoweniger in allem, was sie zu Abderiten macht, sich selbst so unveränderlich gleich bleiben, als ob sie von jeher durch eine diamantene Mauer, dreimal so hoch und dick als die Mauern des alten Babylons, von den vernünftigen Geschöpfen auf unserem Planeten abgesondert gewesen wären. Alle anderen Menschenarten verändern sich durch Verpflanzung und zwei verschiedene Arten bringen durch Vermischung eine dritte hervor. Aber in den Abderiten, wohin sie auch verpflanzt wurden und so viel sie sich auch mit anderen Völkern vermischt haben, hat man nie die geringste wesentliche Veränderung wahrnehmen können. Sie sind immer noch die nämlichen Narren, die sie vor 2000 Jahren zu Abdera waren. Und wiewohl man schon längst nicht mehr sagen kann, siehe, hier ist Abdera und da ist Abdera, so ist doch in Europa, Asia, Afrika und Amerika, soweit diese großen Erdviertel poliziert sind, keine Stadt, kein Marktflecken, Dorf noch Dörfchen, wo nicht einige Glieder dieser unsichtbaren Genossenschaft anzutreffen sein sollten. Soweit ging besagter Hafen Slavenk Berius. Nachdem ich diese Stelle gelesen hatte, fährt unser Verfasser fort, so hatte ich nun auf einmal den Schlüssel zu den vorbesagten Erfahrungen, die mir ersten Anblick so unerklärbar vorgekommen waren. Und so wie der slawenkbergische Bericht das, was mir mit den Abderiten begegnet war, begreiflich machte, so bestätigte dieses wieder die Glaubwürdigkeit von jenem. Die Abderiten hatten also einen Samen hinterlassen, der in allen Landen aufgegangen war und sich in eine sehr zahlreiche Nachkommenschaft ausgebreitet hatte. Und da man beinahe allenthalben die Charaktere und Begebenheiten der alten Abderiten für Abbildungen und Anekdoten der neuen ansah, so erwies sich dadurch auch die seltsame Eigenschaft der Einförmigkeit und Unveränderlichkeit, welche dieses Volk nach dem angeführten Zeugnis von anderen Völkern des festen Landes und der Inseln des Meeres unterscheidet. Die Nachrichten, die mir hierüber von allen Orten zukamen, gereichten mir aus einem doppelten Grunde zu folgendem großen Troste. Erstens, weil ich mich nun auf einmal von allen innerlichen Vorwurf den Abderiten gegenüber vielleicht zu viel getan zu haben erleichtert fand und zweitens, weil ich vernahm, dass mein Werk überall auch von den Abderiten selbst mit Vergnügen gelesen und besonders die treffende Ähnlichkeit zwischen den Alten und Neuen bewundert werde, welche den Letzteren als ein augenscheinlicher Beweis der Echtheit ihrer Abstammung allerdings sehr schmeichelhaft sein musste. Die wenigen, welche sich beschwert haben sollten, dass man sie zu ähnlich geschildert habe, kommen in der Tat gegen die Menge derer, die zufrieden sind, in keine Betrachtung. Und auch diese wenigen täten vielleicht besser, wenn sie die Sache anders annähmen. Denn da sie, wie es scheint, nicht gerne für das angesehen sein wollten, was sie sind, und sich deswegen in die Haut irgendeines edlen Tieres gesteckt haben, so erfordert die Klugheit, dass sie ihre Ohren nicht selbst hervorstrecken, um eine Aufmerksamkeit auf sich zu erregen, die nicht zu ihrem Vorteil ausfallen kann. Auf der anderen Seite aber ließ ich mir auch den Umstand, dass ich die Geschichte der alten Abderiten gleichsam unter den Augen der Neuen schrieb, zu einem Beweggrunde dienen, meine Einbildungskraft, die ich anfangs bloß ihrer Willkür überlassen hatte, kürzer im Zügel zu halten, mich vor allen Karikaturen sorgfältig zu hüten und den Abderiten in allem, was ich von ihnen erzählte, die strengste Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Denn ich sah mich nun als den Geschichtsschreiber der Altertümer einer noch fortblühenden Familie an, welche berechtigt wäre, es übel zu vermerken, wenn man ihren Vorfahren irgendetwas ohne Grund und gegen die Wahrheit aufbürdete. Die Geschichte der Abderiten kann also mit gutem Grunde als eine der wahresten und zuverlässigsten und eben darum als ein getreuer Spiegel betrachtet werden, worin die Neuern ihr Antlitz beschauen. Und wenn sie nur ehrlich gegen sich selber sein wollen, genau decken können, inwiefern sie ihren Vorfahren ähnlich sind. Es wäre sehr überflüssig, von dem Nutzen, den das Werk in dieser Rücksicht so lange, als es noch Abderiten geben wird, und dies wird vermutlich noch sehr, sehr lange sein, stiften kann und muss, viele Worte zu machen. Wir bemerken also nur, dass es beiläufig auch noch den Nutzen haben könnte, die Nachkömmlinge der alten Teutschen unter uns behutsamer zu machen, sich vor allem zu hüten, was den Verdacht erwecken könnte, als ob sie entweder aus abderitischem Blute stammen oder aus übertriebener Bewunderung der abderitischen Art und Kunst und daher entspringender Nachahmungssucht sich selbst Ähnlichkeiten mit diesem Volke geben wollten, wobei sie aus vielerlei Ursachen wenig zu gewinnen hätten. Und dies, werte Leser, wäre also der versprochene Schlüssel zu diesem merkwürdigen Originalwerke mit beigefügter Versicherung, dass nicht das kleinste geheime Schubfach darin ist, welches sie sich mit diesem Schlüssel nicht sollten aufschließen können. Und wofern ihnen jemand ins Ohr raunen wollte, als ob noch mehr darin verborgen sei, so können sie sicherlich glauben, dass er entweder nicht weiß, was er sagt, oder nichts Gutes im Schilde führt. Sapientia prima est stultitia carusse. Sie hörten die Geschichte der Abderiten von Christoph Martin Wieland. Es las Uwe Kulnick.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.